ich kann jetzt reden, ich kann jetzt sprechen, ich kann jetzt sagen.
Einfach ein wahnsinnig tolles Land und ein tolles Volk.
Und gleichzeitig war es auch mal stabiler, als es jetzt ist.
Butter fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich heiße Jenny.
Und ich bin Perdita. Und das ist ein Podcast des Vereins Gemeinsam Leben und Lernen in Europa.
Ja, hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir beschäftigen uns mit einem brandaktuellen Thema, und zwar Syrien. Viel ist passiert in den letzten Tagen und sowieso in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt mal versucht, das ein bisschen für euch aufzuarbeiten. Also was ist jetzt passiert und wer ist da alles dran beteiligt und wie geht es weiter? Eine Anmerkung vorab. Wir nutzen die Quellen, die uns zur Verfügung stehen, die wir gut auch verstehen können. Deutsch- und englischsprachige Medien, auf die wir gerade Zugriff haben. Wir können euch keine absolute Vollständigkeit garantieren. Und möchten auch darauf hinweisen, es ist eine Perspektive der Wahrheit und wir hoffen, dass es für euch informativ wird. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, wir benutzen seriöse Quellen und sind gespannt, das jetzt aufzuarbeiten und mal durchzugehen.
Auch eine Entschuldigung vorab an alle arabisch sprechenden Menschen da draußen. Also wir werden vielleicht auch das eine oder andere Wort nicht richtig aussprechen. Wir bemühen uns redlich, einfach neutral zu informieren. Was ist denn da alles passiert in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Tagen, um in dieser unübersichtlichen Gemengenlage irgendwie ein bisschen Durchblick zu erhalten? Und auch nochmal, wir sind keine Militärexperten, wir sind keine Nahosten-Experten oder ähnliches, sondern wir wollen einfach was verstehen und auf diese Reise wollen wir euch mitnehmen. Ich muss auch sagen, es ist für mich schon auch ein Herzensthema, weil für alle, die es nicht wissen, 2015 war Passau eine der Hotspots, wo einfach ganz, ganz viele syrische Flüchtlinge angekommen sind in Deutschland. Und ich kann mich an eine Nacht erinnern, 2015, wo ich mitbekommen habe, dass irgendwie irgendwo Geflüchtete bei uns unten an der Tankstelle, an der österreich-deutschen Grenze sind. Und ich bin mit meinem Mann losgelaufen und wir haben halt so viel Tee mitgenommen, wie wir tragen konnten. Und da waren wirklich über 1000 Menschen an dieser Tankstelle, viele leicht gekleidet mit Badeschlappen, viele Mütter mit Kindern, mit Kleinkindern. Und da war mir klar, also da muss was ganz, ganz Schreckliches passiert sein, dass Familien und vor allem mit kleinen Kindern flüchten aus einem Land, mit dem ich vorher noch nie mich beschäftigt habe, muss ich auch zugeben. Und auch zu wissen, okay, Syrien, was ist da los? In all den letzten Jahren haben wir auch ganz, ganz viele syrische Menschen kennengelernt, die sich auch bei uns engagiert haben. Und letztendlich ist es auch, denke ich, mir wichtig, dass man manchmal weiß, was ist denn in dem Land passiert, warum die auch gekommen sind. Und vielleicht für euch zur Einordnung, das finde ich eigentlich auch nochmal wichtig. Syrien ist ungefähr halb so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt ist Damaskus, das müssten wir mittlerweile alle wissen. Und die weiteren wichtigen großen Städte sind Aleppo und Homs. Die Nachbarstaaten sind die Türkei, Irak, Jordanien, Libanon und Israel.
Ja, spulen wir mal die Zeit zurück zu den Anfängen in Syrien vor den Konflikten, die uns in den Nachrichten bekannt sind. Es gab meistens irgendwelche Konflikte in Syrien und gleichzeitig war es auch mal stabiler, als es jetzt ist. Und das ist vielleicht einigen nicht ganz bewusst. Deshalb wollen wir mal darauf schauen, auf das Syrien vor den großen bekannten Konflikten. Es gibt die Assad-Familie und der Hafiz al-Assad regierte von 1970 bis 2000 Syrien. Das war betitelt als Sozialistische Volksrepublik und wurde aber recht diktatorisch ausgeführt und auch orientiert an der Sowjetunion. Und der Assad, also Hafiz al-Assad, stützte seine Macht auf das Militär, Geheimdienst und Luftwaffe.
War wirklich diktatorisch unterwegs. jede kritische Stimme wurde unterdrückt und es wurden Tausende von Menschen verstanden in Gefängnissen. Seit der Unabhängigkeit brachte er auch Stabilität und er bekämpfte aber auch den Islamismus und die Islambruderschaft. Und was ein sehr wichtiges Datum in der syrischen Geschichte ist, ist das Jahr 1982, wo ihr Aufstand beim Massaker von Hama blutig niedergeschlagen worden ist. Also der hat auch wirklich diese Islambruderschaften und so auch heftigst unterdrückt, hat seine Macht auch auf Militär ausgebaut, wie du schon gesagt hast. Ich denke mir mal, warum wir vorher auch nicht so viele, also selten irgendwie gehört haben, dass jemand aus Syrien ist oder aus Syrien geflohen ist. Wenn du jetzt keine Kritik geäußert hast und einfach so dein Leben gelebt hast, bist du auch nicht geflohen. Und unter Assad wurde Syrien zu eines der wohlhabendsten und wirtschaftlich gesehen der herausragendsten Länder im Mittelmeerraum. Was unter ihm auch passiert ist, ist, dass einfach unglaublich viel Geld ins Gesundheitssystem und in die Bildung gesteckt worden ist. Bei uns haben wir das gemerkt, dass einfach viele Syrer, die gekommen sind, einfach hohe Bildungsabschlüsse auch hatten. Er erlaubte auch der Privatwirtschaft sehr viel, also dass die sich frei entfalten konnten. Sag ich mal, wirtschaftlich gesehen ging es den Leuten gut. Und nach seinem Tod 2000 wurde sein Sohn Bashar al-Assad der neue Präsident.
Das war der jüngere Sohn. Der ältere Sohn sollte es eigentlich zuerst übernehmen. Der ist aber leider bei einem Unglück verstorben. Deshalb wurde dann auch die Verfassung geändert. Eigentlich durfte erst ab 40 Jahren ein Mann die Regierung übernehmen. Es wurde dann verändert für ab 30. Dann durfte das auch der zu dem Zeitpunkt 34-jährige Bashar al-Assad. Und begann dann auch mit ein wenig Kurswechsel, wollte eine Reform in der sozialistischen Planwirtschaft bewirken, aber ohne mehr politische Freiheiten den Bürgerinnen und Bürgern zu gewähren. Dies auch zu, das diskutiert wurde in akademischen Kreisen, unterband das aber, als er merkte, dass dort auch viele kritische Stimmen laut wurden.
Ja, und ich glaube, am Anfang war es auch so, dass alle gehofft hatten, der war ja, war der Zahnarzt?
Ja.
Der hat in London studiert, war Zahnarzt, wirkte irgendwie so ein bisschen schüchtern und unsicher und deswegen haben viele angenommen, dass unter ihm das alles so ein bisschen gelockerter wäre.
Ja, das stimmt. Also da haben viele auch gehofft, mit dem Einfluss auch vom Westen, dass er halt längere Zeit im Westen verbracht hat, vielleicht auch mehr vom Westen dann übernommen wird oder mehr ausprobiert wird in der Regierung. Und leider war das dann nicht der Fall, also leider für viele Bürger und Bürgerinnen, die darunter gelitten haben. Die sozialen Ungleichheiten haben sich eher noch verstärkt durch die wirtschaftliche Liberalisierung und es war dann vor allem, ja, die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, die syrische Mittelschicht, ganz stark davon betroffen und es verschlimmerten sich die Zustände wirtschaftlich sehr.
Das war ja was sich dann wirklich verschlechtert hatte. Also unter seinem Vater hatte sich auch so ein städtisches Bürgertum entwickelt, gerade in Damaskus, ne? Und die waren natürlich eng in diesen ganzen Kreisen verbunden und hatten damit auch Privilegien. Ich denke mir, sowas stabilisiert auch manchmal, wenn es den Leuten wirtschaftlich gut geht, dass man dann vielleicht auch Einschränkungen in der Freiheit hinnimmt. Aber wenn es einem dann wirtschaftlich schlecht geht und gleichzeitig sind meine ganzen Freiheiten eingeschränkt, dann kann das halt auch zu so einem Kipppunkt kommen. Ermutigt durch die Proteste des arabischen Frühlings kommt es Anfang 2011 dann auch in Syrien zu kleineren Demonstrationen, wo die halt die schlechteren Lebensbedingungen anprangern wollten. Bekannt geworden ist eigentlich auch, dass so eine Gruppe von jungen Syrern so Graffiti gesprayt haben.
Ja.
Und da ist das Ganze dann eskaliert, weil das Assad-Regime diese Proteste gewaltsam unterdrückt hat.
Ja, da wurden Mittel wie Tränengas eingesetzt, Wasserwerfer. Das waren friedliche Proteste. Diese wurden jedoch gewaltsam zum Schweigen gebracht oder man hat gehofft, diese Proteste zum Schweigen zu bringen mit Gewalteinwirkungen. Und das hat natürlich nicht zu Freude der Seite geführt, die sich mal äußern wollte zu ihren Umständen.
Damit man sich das einfach noch mal ein bisschen krasser vorstellen kann, da wurde auch wirklich auf die Leute, auf die Demonstranten geschossen und es gab Massenverhaftungen, Folterungen, nächtliche Razzien, Angriffe und Belagerung von Städten, Lieferstopp für Lebensmittel, Öl und Gas wurden auch zurückgehalten für Orte, wo sich der Protest halt formiert hatte. Und wie gesagt, bei manchen Städten hat er sogar den Strom und die Kommunikationsverbindungen kappen lassen. Im Verlaufe des Konfliktes wurde es halt wirklich immer schlimmer, also dass er dann auch Fassbomben hat werfen lassen oder auch chemische Waffen gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Die Spirale der Gewalt gegen sein eigenes Volk wurde immer krasser.
Ja, ihr merkt und hört, da ist sehr viel passiert und die Gewalt beginnt. Und ihr wisst ja, 2011 war der Anfang und die Kämpfe sind ja immer noch da. Und wir wollen euch jetzt mal so eine Chronik auflisten, was so passiert ist die letzten Jahre. Mal ein paar Schlagworte, dass ihr es einordnen könnt. Und ja, wir starten mit 2011, mit den ersten Aufständen und den ersten blutigen Niederschlägen der Aufstände und auch der Entstehung der Freien Syrischen Armee.
Es entstehen jetzt einfach auch Widerstandskräfte, die auch militärisch oder mit Gewalt versuchen, ihre Interessen durchzudrücken. Und wie wir ja gerade erzählt haben, hat der Vater, der Hafiz, hat ja auch die Muslimbrüder brutalst unterdrückt und wie gesagt, da auch dieses Massaker angerichtet. In der Folge jetzt ist es so, dass dann einfach die Islamisten sich immer mehr radikalisiert haben und da entstand auch die Al-Nusra-Front. Und man muss sagen, 2012 beginnen die ersten großen Fluchtbewegungen in Syrien, oft noch innerhalb des Landes. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Bashar al-Assad auch gegen seine eigenen Bevölkerung Gift und Fassbomben eingesetzt hat. Also das war dann schon 2013. Aber der IS, der Islamische Staat, spielt jetzt auch mit, wird auch eine der Parteien, die versuchen, an Einfluss zu gewinnen. Sie gewinnen auch, und zwar wird dann Raqqa die Hauptstadt des Islamischen Staates. Und der IS in der Zeit ist sehr erfolgreich und erobert immer mehr und mehr Gebiete. So 2014 startet das. Und das ist dann auch die Zeit, wo zum Beispiel auch die USA in den Konflikt einsteigen und die zusammen mit kurdischen Milizen den IS dann bekämpfen und dann dessen Macht auch wieder einschränken. Es ist so die Zeit, wo eigentlich Assad dann immer mehr an Einfluss und an Land verliert oder an Einfluss und einfach auch an Gebieten, wo er die Macht hat. Und das ist dann, wo Russland eingreift.
Ja, dann kommt Russland dazu. Also davor hatten wir ja schon auch weitere Einflüsse international. Also Russland und Veto hatten vorher schon bei der UNO ihr Veto eingelegt, weshalb vorher auch nicht weitere Resolutionen in diesem brutalen Krieg eingeleitet werden konnten. Und jetzt wird Russland auch aktiv im Krieg tätig und hat dann Assad ausgeholfen, sehr stark, mit Luftangriffen und dazu beigetragen, dass dann doch wieder einige Städte zurückgewonnen werden konnten für das Assad-Regime. Ja, jetzt auf jeden Fall Assad einen starken Partner an der Seite hat. Das sollte auch eine Nachricht an die USA sein.
Welche internationalen Partner oder welche Kräfte da gewirkt haben, das erklären wir euch nochmal später, weil sonst wird es ganz verwirrend. Aber nur nochmal zur Chronik jetzt. Das ist dann auch die Zeit der großen Fluchtbewegungen. Insgesamt flüchten 14 Millionen Menschen. Das ist die weltweit größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar 5,5 Millionen sind in die Nachbarländer Syriens geflohen, in die Türkei vor allem, wo 3 Millionen leben, dann in den Libanon, Jordanien, Irak und auch nach Ägypten. Und Deutschland ist mit mehr als 850.000 syrischen Flüchtlingen das größte nicht benachbarte Aufnahmeland. Und ungefähr 7,2 Millionen Syrer sind innerhalb des Landes geflohen und vor allem nach Norden.
Genau, es ging dann weiter damit, dass 2016 türkische Einheiten die Grenze überschritten und auch aktiv militärisch eingriffen und seitdem einen Teil des Nordstreifens Nordsyriens kontrollierten. Das ging vor allem damit einher, dass die Kurden und die Türkei auch Konflikte haben. Ja, es ist einiges dann weiterhin passiert 2016. Es wurden viele IS-Basen erfolgreich bekämpft und Donald Trump, also US-Präsident damals und jetzt schon wieder, erklärte offiziell den Sieg der Koalitionsgruppen über den IS im Nachhinein. Und das führte dann dazu, dass 2018 auch die US-Truppen abgezogen wurden.
Ja, wobei immer noch 900, ungefähr 800 bis 900 Soldaten da auch weiterhin im Nordosten stationiert geblieben sind, weil die haben ja zusammen mit den vor allem kurdischen Milizgruppen den IS verjagt. Was aber auch noch ganz entscheidend geworden ist, warum Assad dann plötzlich wieder an die Macht kam, also sage ich mal, seine Macht wieder aufbauen konnte, ist, dass es ihm dann halt mit Hilfe auch den russischen Luftangriffen gelang, die Rebellen weitgehend aus Aleppo zu vertreiben. Und damit sicherte er sich dann wieder auch seine Macht, und Aleppo wurde wirklich durch die Luftangriffe auch in sehr großen Teilen ganz krass zerstört. Da sah man dann Bilder, wie wir sie jetzt aus der Ukraine kennen.
Und das führte erstmal zu einem vermeintlichen, keiner Waffenruhe, aber vermeintlicher Stabilisierung fürs Erste. Und die Arabische Liga nahm auch wieder Syrien auf. Das war seit 2011 nicht mehr der Fall. Ja, Assad war jetzt wieder auf der internationalen Bühne zu sehen.
2023, also hat schon 12 Jahre gedauert, bis sie ihn sozusagen wieder aufgenommen haben. Aber man muss wirklich sagen, dass der auch wirklich sich überhaupt nicht bemüht hat, mit seinen Nachbarn oder den großen Kräften irgendwie in Frieden zu leben. Also gerade die Türkei hatte oft versucht, in Verhandlungen zu treten und so. Und das hat er immer brüste abgelehnt. Auch die anderen Vermittlungsversuchen. Also er hatte wirklich voll auf die Unterstützung von Iran und Russland und der Hisbollah aus Libanon hat er vertraut. Und die ihm auch in der ganzen Zeit immer auch unterstützt haben bei seinem Kampf gegen die eigene Bevölkerung. Und ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich das Wort noch nie erwähnt, aber es war wirklich ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
Ja, das ist sehr wichtig zu sagen. Und wir kommen ja später noch zu internationalen Akteuren. Also es war nie auch nur ein Bürgerkrieg. Also es waren immer Interessen von vielen, vielen Menschen und vielen Staaten und vielen Wirtschaften involviert. Wir sind stehen geblieben bei 2023. Und wie ihr wisst, 2022 begann ja auch der Krieg auf die Ukraine von Russland aus. Russland hatte dementsprechend auch andere Prioritäten dann. Und es war auch die Spekulation dann in dem Zeitpunkt, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass die islamistischen Gruppen wieder an Macht gewinnen. Ja, das haben wir jetzt kürzlichst dann erlebt.
Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ja. Also es ist zum einen, dass Russland sehr beschäftigt war jetzt mit dem Ukraine-Krieg und dann nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit in Syrien war. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie auch schon einige Truppen da abgezogen gehabt. Dann muss man natürlich das Ganze auch unter dem Licht sehen, dass die Hamas Israel angegriffen hat.
Ja, klar.
Und dass dann in Folge einfach auch Israel sozusagen die ganze Führungsriege der Hisbollah im Libanon ermordet hat und dadurch dann einfach auch Iran sehr schwach aussah. Also, ne, Israel gelang es auch, einen der führenden Kräfte während des Besuches im Iran zu töten. Damit hatte Iran auch wieder Verlust und das entstand so ein Machtvakuum, wo dann diese verschiedenen Rebellengruppen, die es im Land noch gab, in wenigen Tagen eine Stadt nach der anderen zu erobern bis nach Damaskus, wo dann Bashar al-Assad am 8. Dezember jetzt diesen Jahres dann auch nach Russland geflohen ist. Also das war jetzt mal so ein kleiner Ritt durch die Chronologie. Aber das Ganze ist ja so, so komplex, dass wir gedacht haben, dass wir euch jetzt nochmal erzählen, welche Länder waren jetzt in diesem Konflikt beteiligt. Weil, wie Jenny das schon gesagt hat, das war nicht nur so ein interner Bürgerkrieg, sondern da waren auch wirklich sehr viele Interessen von anderen Ländern involviert. Fangen wir jetzt mal an mit den Unterstützern des Assad-Regimes, ohne die er sich hätte nie so lange halten können.
Da ganz vorne ran, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, ist die Unterstützung Russlands. Die kommt nicht von irgendwo her, also Russland hat schon lange zu der Assad-Familie Beziehungen geführt und hat sich natürlich auch erhofft, dadurch in dem Raum, im nahöstlichen Raum, einen strategisch sehr wirksamen Zugang über das Mittelmeer zu sichern. und natürlich auch geopolitisch zu profitieren von den Bodenschätzen. Und auch die politischen Ausrichtungen, da konnten sie sich ganz gut unterhalten.
2015 war ja Russland erschien nicht mehr so mächtig. Und ich glaube, das war auch ein Zeichen von Putin, sich als Weltmacht zurückzumelden und einfach auch in der Region deutlich zu machen, dass sie ein wichtiger Player in der Region sind. Dann auch ernst genommen zu werden. Also sozusagen auch die Botschaft an andere, hey, wenn wir eure Bündnispartner sind, dann werdet ihr an der Macht bleiben. Das war ja ein ganz, ganz starkes Signal, weil das sah wirklich ganz kritisch für Assad aus. Also der verlor immer mehr an Gebieten und ohne Russland, also die haben schon dafür gesorgt, dass es wieder ein Wendepunkt war. Für Russland ist es halt einfach auch wichtig, wie du schon gesagt hast, dass sie so einen wichtigen Stützpunkt haben. Sie haben ja dann auch vom Assad 2 Militärstützpunkte bekommen. Die sind für die von extrem großer Bedeutung, weil das ist der einzige Stützpunkt außerhalb des Gebietes der ehemaligen Sowjetunion und das ist mittlerweile auch ein ganz wichtiges Logistikzentrum für Russland, wo sie dann auch ihre ganzen Kontingente in Afrika, also in Libyen, Mali, Sudan und der Zentralafrikanischen Republik, sozusagen ist das der wichtige Zwischenstützpunkt. Also von daher war das für sie auch logistisch einfach essentiell und das ist jetzt auch etwas, wo noch nicht klar ist, wie es da weitergeht. Jetzt ist natürlich die andere wichtige Macht, die jahrelang Assad gestützt hat, war der Iran.
Ja, der Iran hatte einige Verbindungspunkte zu Syrien und natürlich auch andere Interessen. Verbindungspunkte sind die Religion. Die syrischen Machthaber, also die Familie Assad, sind von den Aleviten, das ist eine Gruppierung von den Schiiten. Und der Iran bekennt sich auch schiitisch, also eine Strömung des Islams. Abgesehen davon profitiert natürlich auch der Iran von einem logistischen Nutzen und von Bodenschätzen, natürlich auch zu einer Verbindung zum Mittelmeer, weil die Hisbollah ist ja ganz eng mit dem Iran verbunden und die Hisbollah hat Zugang zum Mittelmeer und der Iran hat sich natürlich dadurch auch erhofft, durch eine Unterstützung Syriens dann weiterhin umschlagen zu können über die Hisbollah und von beiden Seiten aus Zugang zu haben auf Bodenschätze und auf Logistik.
Beide verbindet natürlich auch sozusagen die Feindschaft gegenüber Israel. Und zwar haben die sich so selber auch bezeichnet als die Achse des Widerstandes. Also dass sie zusammen mit Syrien, also und Syrien war immer klar gegen Israel, hatte auch nie Kompromisse gemacht. Zusammen mit der Hisbollah im Libanon waren sie sozusagen die Kräfte, die gemeinsam gegen Israel vorgingen.
Ja, also da hat man sich schon geeinigt im gemeinsamen Feindbild. Natürlich auch, was die Kurden angeht, das war auch ein großes Thema für den Iran. Die syrische Armee hat auch die iranischen Revolutionsgarden unterstützt und ausgebildet. Außerdem ist natürlich diese Verbindung von Syrien zwischen Israel und Iran und auch zwischen Iran und Mittelmeer ja wirklich super wichtig für den Iran, das nutzen zu können und da auch natürlich militärisch vorgehen zu können.
Und wie gesagt, das hattest du ja auch schon erwähnt, die Hisbollah, das ist ja eine schiitische Organisation im Libanon, die islamistischen Positionen teilt. Die werden oder wurden einfach auch immer vom Iran mit Waffen unterstützt und standen dann halt auch dem Assad-Regime auch immer in kritischen Situationen zur Seite. Also auch jetzt am Schluss war das dann auch so, ja, schickt Iran Assad nochmal Hisbollah-Kämpfer, aber dadurch, dass die mit den kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel so geschwächt waren, konnten sie Assad jetzt am Schluss auch nicht mehr so unterstützen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben.
Ja, man konnte das dann auch geografisch ganz gut sich sichtbar machen. Es wurde dann oft von diesem schiitischen Halbmond gesprochen. Die Hisbollah wurde auch öfter mal der langere Arm des Irans genannt. Wurde natürlich dann, wie du gerade sagtest, Petita, geschwächt durch die gleichzeitigen Konflikte, durch die Kriegssituation in Israel.
Da sind wir schon beim nächsten Partner, der in dieser Gemengelage ein wichtiger Akteur ist, nämlich Israel. Syrien hat nie Frieden mit Israel geschlossen. Es war so, in den Anfangszeiten Staates Israels war auch nachher letztendlich der Kampf ums Wasser relevant. Es kam zu dem Sechstagekrieg, wo Israel die Golanhöhen eroberten und annektierten. Und die sind immer noch international als Teil Syriens erkannt. Aber die israelischen Soldaten haben jetzt auch aktuell nach dem Sturz Bashars auch wieder Position bezogen auf den Golanhöhen. Seit der Gründung Israels war das ein Affront gegen die gerade unabhängig gewordene syrische Republik. Und zwar, als die Siegerkräfte da den Staat Israel auf die Landkarte gezeichnet haben, verlor natürlich auch Syrien ein Teil und wurde von Palästina getrennt. Als die Gründung passierte, haben die auch versucht, Soldaten ins Land zu schleusen, um die Araber in Palästina zu unterstützen. Aber sie waren dann nicht erfolgreich. Der Staat Israel wurde gegründet und Syrien hat bis heute keinen Frieden mit Israel geschlossen und hat deswegen natürlich auch den Iran gegen seinen Kampf gegen Israel auch unterstützt und war ja auch Teil dieser Achse des Widerstandes. Natürlich, als die Hamas jetzt Israel angegriffen hat und 1200 Leute umgebracht hat, hat Israel mit aller Militärmacht zurückgeschlagen und wir wissen ja jetzt um die schreckliche Situation im Gaza, aber sie haben auch, wie vorhin schon erwähnt, die Führung der Hisbollah im Libanon mehr oder weniger komplett dezimiert, sind jetzt natürlich auch besorgt, was da kommen wird und haben jetzt gleich nach dem Sturz Assad die Golanhöhen besetzt. 1967 hatte Israel ja in dem Sechstagekrieg ägyptische, jordanische und syrische Luftwaffen am Boden zerstört. Das war dann auch der Auftakt von diesem Sechstagekrieg, wo die Israelis dann auch die ägyptische Armee bis zum Suezkanal zurückdrängte, auch die syrischen Golanhöhen besetzt. International gehören die Golanhöhen immer noch zu Syrien, aber die Israelis kontrollieren die und als jetzt Bashar Assad gestürzt worden ist, haben die auch gleich Golanhöhen wieder militärisch besetzt und schießen jetzt auch auf Waffenlager in Syrien. Also um sicher zu gehen, so ungefähr, dass dann von den neuen Machthabern, die sich dort etablieren, auch keine Gefahr ausgeht. Aktuell beschießen sie halt diese verschiedenen Waffendepots in Syrien. Wobei, die haben natürlich auch das Interesse daran, dass die Lage sich stabilisiert und jetzt nicht noch ein zusätzlicher Konfliktherd für sie entsteht. Und deswegen versuchen sie jetzt gerade, dieses Machtvakuum, was entstanden ist, Tatsachen zu schaffen und gleich von vornherein mögliche militärische Widerstände gegen sie aufzuhalten. Militärisch direkt involviert ist auch die Türkei.
Die Türkei ist da vor allem mit drin wegen den starken Konflikten mit den Kurden. Es gab ja, das ist eine andere Geschichte, darüber könnt ihr euch gerne nochmal anderweitig involvieren, aber es gibt da viel Geschichte zwischen den Kurden und der Türkei und es war der Türkei da recht wichtig, als sie gemerkt haben, dass eben die YPG, eine Unterfraktion der PKK, die vielerorts auch verboten ist, die extrem radikal eingestuft wurde von den Kurden, die eben mit zu bekämpfen und zu stützen, die ja auch sich im Nordosten aufhalten, also direkt an der Grenze zur Türkei und weiterhin auch die Flüchtlinge aus Syrien zurückzuführen. Also das waren die Hauptinteressen der Türkei an der Beteiligung und der Unterstützung im Krieg und der Unterstützung der Opposition. Sie unterstützten vor allem zu Beginn die FSA, dazu kommen wir gleich noch, die Freie Syrische Armee und dann später auch die SNA, also einige Oppositionsteilnehmer, ja, sowohl mit Bodenkräften als auch mit Waffen und Luftangriffen und versuchte auch stets zu vermitteln. Es gab ja mehrfachst Bemühungen um Waffenstillstände, die mehrfachst fehlgeschlagen sind oder dann recht schnell in eine Wiederaufnahme der Gewalttaten resultierten. 2020 gab es dann eine etwas längere Pause der Gewalt, eben vermittelt durch die Türkei. Das scheiterte dann aber auch wieder und die Türkei rüstete weiter und unterstützte die syrische Nationalarmee gegen die kurdischen Milizionäre im Norden von Syrien und griff dann auch nochmal ganz aktuell Ende November diesen Jahres die Kurdenmiliz YPG an. Ja, und Erdogan, also die Türkei, schätzt die YPG eben auch als Terrororganisation ein. Damit sind sie aber recht alleine. Die westlichen Alliierten haben sich dieser Einstufung als Terrororganisation aber nicht angeschlossen. Des Weiteren versucht eben die Türkei seit längerem diese 30 Kilometer lange Sicherheitszone zu errichten an der türkisch-syrischen Grenze im Nordosten und möchte eben dort Millionen syrische Flüchtlinge unterbringen. Ja, die Türkei hat ja sehr viele Geflüchtete aufgenommen, über 3 Millionen Geflüchtete aus Syrien und leistet damit auch ordentlich was. Und gleichzeitig ist es der Türkei auch wegen der eigenen prekären wirtschaftlichen Lage jetzt ein Anliegen, einige von den Flüchtlingen ausführen zu können. Und da erhofft man sich eben diesen 30 Kilometer langen Landstreifen an der Grenze zu Syrien nutzen zu können und dort eben mit Hilfe von türkischen Truppen auch eine sichere Unterkunft sicherzustellen und gleichzeitig eben auch die türkische Wirtschaft ein wenig zu entlasten und auch wieder Menschen aus Syrien nach Syrien zurückzuführen. Natürlich auch da Kurden auch Grund nehmen zu können. Dennoch unterstützt die Türkei weiterhin die oppositionellen Gruppen nicht mehr so stark wie zuvor und ist gleichzeitig auf jeden Fall militärisch weiterhin involviert.
Also sie sind halt ein extremst wichtiger Player und jetzt aktuell haben sie natürlich eine sehr große Rolle, wie es weitergeht. Eine geringe Rolle spielen die USA. Die USA sind in Syrien eingestiegen, um gegen den IS zu kämpfen. Also das war ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass der IS auch versucht hat, die ganzen Jesiden umzubringen. Dann, das war so auch der Punkt, wo USA auch dort Soldaten stationiert hatte und zusammen mit kurdischen Milizen den IS auch verdrängt hat. Jetzt aktuell ist es so, dass das Außenministerium nach dem Sturz Assads bekannt gegeben hat, dass sie diese 900 Soldaten dort in Ostsyrien weiterhin stationiert halten wollen. Gleichzeitig weiß man also auch von Trump, dass der so die Meinung vertritt, America first, und was andere für Konflikte haben, ist eigentlich nicht so meine Sache oder unsere Sache. Aber man muss grundsätzlich auch sagen, dass die Amerikaner in Syrien einfach viel weniger Einfluss hatten als vielleicht in anderen Ländern. Aber ich denke mir mal, dass es wirklich darauf ausläuft, dass Trump die US-Truppen da abziehen möchte. Das wollte er schon, als er das letzte Mal Präsident war, bloß seine strategischen Berater haben ihn da abgeraten und haben das sozusagen verhindert. Jetzt ist halt nicht klar, ob er diesmal nochmal auf strategische Militärberater hört oder ob er einfach grundsätzlich sagt, nee, es sind Konflikte von anderen und wir steigen da aus. Dann haben wir natürlich noch die Golfstaaten, die da großes Interesse auch haben, ihren Einflussbereich zu vergrößern. Es war so, dass einfach viele, viele Jahre Eiszeit zwischen Syrien und den Golfstaaten lag. Aber wie gesagt, wie du schon vorhin erzählt hast, 1923 haben sie die Beziehungen normalisiert und haben ihn auch wieder in die Arabische Liga mit aufgenommen. Letztendlich hat das Assad damals auch als Erfolg verbuchen können, weil er hat seine Position eigentlich nie verändert. Aber die Golfstaaten hatten halt auch das Interesse, dass der Einfluss Irans in Syrien nicht noch weiter wächst. Außerdem was anderes, und das ist jetzt halt, warum auch da jetzt die Bemühungen sehr groß sind. Die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass Syrien so ein Islamistenstaat wird, von dem auch viel Terror ausgehen würde, der sie dann natürlich auch beeinflusst. Natürlich wollen sie wahrscheinlich auch nicht, dass die Türkei noch weiter an Einfluss gewinnt. Also das sind einfach unglaublich viele Kräfte dort in der Region am Wirken. Jeder will halt seinen Einfluss vergrößern. Und in so einer Situation, wo so ein Machtvakuum ist, ist das auch schwierig. Und ich glaube, was halt zu der großen Verwirrung halt noch hinzuführt, also das muss man auch sagen, ist dann auch in der Recherche so schwierig gewesen, dass viele von den Gruppen, die dann im Land aktiv waren, natürlich auch Interessen vertreten von anderen Staaten, die sie halt finanziell unterstützen. Da entsteht natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Es freut uns, dass wir eine extrem kompetente Frau zu diesem Thema gefunden haben. Muna Sabah ist nämlich in Syrien geboren und zwar direkt in Aleppo. Aber sie lebt seit ihrer frühen Kindheit in Deutschland und seit vielen Jahren in Passau. Dort habe ich sie als Sozialpädagogin kennengelernt. Sie hat nämlich 10 Jahre lang bei der Caritas in der Flüchtlings- und Integrationsberatung gearbeitet. Außerdem ist sie Tanzlehrerin und unterrichtet orientalischen Ausdruckstanz. Also es freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, es freut mich auch, dass ihr mich zu dem Thema eingeladen habt.
Meine erste Frage ist, dass du vielleicht einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörern einfach nochmal deinen direkten Bezug zu Syrien erzählst.
Ja, na wie gesagt, ich bin ja in Aleppo geboren und ich habe da eine große Verwandtschaft, einen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich bin schon ganz früh mit meinen Eltern fast jährlich nach Aleppo gereist und später auch als erwachsene Frau habe ich einfach den Kontakt gehalten zu meiner Verwandtschaft, zu dem Land, das ich sehr liebe. Und 2007 habe ich dann Kultur- und Tanzreisen mit Frauen veranstaltet nach Syrien. Also ich habe einen sehr engen, herzlichen, nahen, ja, es sind einfach meine Wurzeln,
ja,
wenn ich schon so lange hier in Deutschland lebe.
Als der Krieg ausgebrochen ist, also der Bürgerkrieg, bist du ja auch selber aktiv geworden. Also kannst du mal erzählen, was du dann persönlich auf die Beine gestellt hast?
Insbesondere als dann meine Geburtsstadt Aleppo betroffen war von den Aufständen und dann auch von der Niederschlagung des Aufstandes durch das Regime und sehr viel Zerstörung und Leid entstanden ist, habe ich begonnen, erst einmal ganz spontan auf privater Ebene Spenden zu sammeln. Und als ich hatte so angenommen, naja gut, das ist jetzt ein paar Monate und dann ist das vorbei. Als sich das dann doch länger hingezogen hat und auch die Spendenbereitschaft groß war, habe ich dann den Verein hier mit ein paar Menschen aus Passau gegründet, um es einfach auf stabile, solide Beine zu stellen, die ganze Aktion.
Wie heißt dein Verein?
Mein Verein heißt Hilfe für Aleppo
Mhm.
und hilft eben den Menschen, die vom Krieg betroffen sind, insbesondere in Aleppo. Aber unsere Hilfe beschränkt sich jetzt halt nicht nur auf Aleppo. Wir unterstützen auch Syrer, die fliehen mussten in die Türkei, in den Libanon oder auch hier als Übergangszeit. Und dann haben wir auch Syrer oder unterstützen wir immer noch Syrer.
Ja, und wie kann man sich die Hilfe konkret vorstellen?
Ganz konkret, wir sammeln hier Spenden durch am Anfang sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit und durch regelmäßigen Kontakt auch mit den Spendern und Spenderinnen. Und diese Spenden übermitteln wir dann, wir haben da sichere Wege gefunden, nach Syrien bzw. nach Aleppo. Mittlerweile, seit einigen Jahren, haben wir oder unterstützen wir immer noch die Binnenflüchtlinge in Nordwestsyrien. Und das sind eben Spenden, die ankommen und die werden eingesetzt in Aleppo für ungefähr 250 hilfebedürftige Familien. Die werden eingesetzt für Patenschaften von Waisenkindern, für Hilfe zur Besorgung von Medikamenten und Bezahlung kleinen Operationen. Lange Zeit haben wir auch eine tägliche Brotaktion unterstützt. Und dann im Erdbeben letztes Jahr haben wir sowohl in Nordwestsyrien als auch in Aleppo, die ja da sehr stark betroffen waren, da auch Unterstützung durch Spenden angeboten zum Aufbau zerstörter Wohnungen oder Besorgung von Lebensmittelpaketen und so weiter.
Jetzt ist ja das Regime gestürzt worden und es ist jetzt ein großer Umbruch da. Was sind so deine Gedanken? Was beschäftigt dich gerade so? Was lässt dich vielleicht aktuell auch nicht schlafen oder was berührt dich? Was geht dir jetzt gerade so durch den Kopf?
Ja, also es ist für mich eine erfreuliche Nachricht mit sehr viel Hoffnung verbunden, dass mich jetzt mehr schlafen lässt als früher mit dem Wissen, den meinen Verwandten, Bekannten, den Helfern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die sind erleichtert, haben keine Angst mehr. Auch sie haben große Hoffnung und Erwartung in ihre Zukunft. Es ist einfach eine große Wende insgesamt mit, wie gesagt, einer Perspektive in die Zukunft, die eben, bevor das Regime gestürzt war, aussichtslos war. Es war wirklich eine aussichtslose, deprimierte Stimmung und das freut mich einfach. Ich freue mich einfach und bin jetzt einfach diese Tatsache, dass sich da einiges verändert hat und mit der Hoffnung und dem Wissen, also es wird besser werden, es wird nicht mehr so sein, wie es die letzten 54 Jahre war.
Jetzt hast du noch die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern da draußen sozusagen auch eine Botschaft mitzugeben. Was ist so das, was du gerne den Menschen über dein Heimatland, über die Menschen dort, aber vielleicht auch die Menschen aus Syrien, die hier leben, was ist dir wichtig, was du den Leuten da draußen als Botschaft mitgeben möchtest?
Ja, dass wir ja jetzt diese Wandlung, die da ist, ich höre manchmal so Skepsis raus von einigen Menschen, einfach mit Hoffnung da dran zu gehen, auf eine bessere Zukunft und auch da genauer hinzuhören und hinzuschauen, wer sind jetzt diese Rebellen? Weil ich bekomme das manchmal mit, dass man gleich so die Hände über den Kopf schlägt und sagt, oh Gott, jetzt wird es wie Afghanistan. Nein, Syrien ist ein ganz anderes Land als Afghanistan. Es ist schon seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, leben die Menschen mit vielen Religionen untereinander und miteinander auch einer Toleranz. Und es ist ein sehr vielschichtiges Land, einfach ein wahnsinnig tolles Land und ein tolles Volk. Das sieht man ja hier, wie begehrt die Arbeitskräfte sind der Syrer. Ja, einfach mit Zuversicht und Hoffnung insgesamt auf die Zukunft und insbesondere auf Syrien zu schauen.
Das finde ich jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort, weil ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir in Zeiten wie diesen brauchen, ist Hoffnung und Zuversicht. Und schön, dass das auch deine Botschaft an unsere Hörer da draußen sind.
Ja.
Vielen, vielen Dank für dieses
Gerne.
Wunderbare Gespräch.
Vielen Dank auch dir. Tschüss.
Ciao.
Da sind wir schon beim nächsten Thema, welche Kräfte da überhaupt jetzt gewirkt haben und wer auch diese Rebellengruppen waren, die jetzt den Sturz Assads herbeigeführt haben.
Das sind Gruppierungen der Opposition, die aber nicht immer die gleichen Ziele verfolgen. Da haben wir moderate, aber auch eher islamistische bzw. eher extremere Gruppierungen. Und eine davon ist die HTS.
Das ist eine Islamistengruppe, die jetzt natürlich sehr bekannt geworden ist, weil sie den Aufstand gegen das Assad-Regime und den Sturz des Assad-Regimes an vorderster Front, und sie waren es auch, die dann in Damaskus den Sturz des Assad-Regimes herbeigeführt haben. Grundsätzlich ist deren Herkunft schon, die sind aus diesem Terrornetzwerk Al-Qaida entstanden, aber sie haben sich schon 2016 sehr öffentlichkeitswirksam von diesen losgesagt. Sie kontrollieren Idlib, das ist im Nordwesten von Syrien. Das war die letzte verbliebene Hochburg der Opposition im Norden von Syrien, wo insgesamt 4 Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien leben. Das Assad-Regime hat es nie geschafft, diese Region unter die Kontrolle zu bringen, und die HTS hat eine Regierungsstruktur namens Syrian Salvation Government aufgestellt, die Bewohner zivil verwaltet, als auch als Ansprechpartnerin für die zahlreichen in der Region tätigen internationalen Hilfswerke fungiert. Also das heißt, und das ist jetzt, glaube ich, auch das, was jetzt gerade aktuell auch so groß in der Diskussion ist, ob die wie sozusagen ein Prototyp jetzt das Land verwalten können, wie es dort in dieser Provinz passiert ist. Und der Premier, der aus dieser Gegend stammt, ist ja jetzt auch aktuell in dieser Übergangsregierung tätig. Sagen wir mal, so demokratisch wir das vielleicht verstehen, das nicht. War da schon sehr autoritär geführt, aber die Leute waren sicher und waren auch gut versorgt. Und diese Gegend galt jetzt auch die letzten Jahre sozusagen als das restliche gute Syrien, was noch vorhanden ist. Der HTS hat jetzt nach Angaben ihres Anführers Abu Mohammed al-Jolani, wollen nicht auf Dauer herrschen, sondern wollen Syrien den Syrern zurückgeben. Also das ist jetzt halt die Frage, wie weit werden die dann sozusagen noch dauerhaft als Einfluss gewinnen, aber sozusagen so, wie sie die Provinz Idlib verwaltet haben, gilt jetzt bei vielen Experten so als Modell, in welche Richtung das mit Syrien weitergehen könnte. Ein wichtiger Player bei den Rebellen ist auch die Kurdenmiliz, von der du ja vorhin erzählt hast.
Ja, das ist die YPG, die so als Nachfolger der PKK gesehen werden. Genau, und sind seit 2015 Teil der demokratischen Kräfte Syriens. Ja, die Kurden sind ja eigentlich eine große, also die größte ethnische Minderheit in Syrien, die ja eigentlich hoffen, einen autonomen Staat Kurdistan herstellen zu können. Deshalb natürlich da auch Interessen haben, mitzuwirken und vor allem eben auch gegen den IS wirken möchten und wollten. Ihnen gelang es auch in Nordsyrien, also aus vielen Gebieten, die Assad-Gruppen zu vertreiben und das militärisch zu sichern. Dieses Gebiet konnten sie dann auch als halbautonomes Territorium einrichten für sich. Und da finden dann eben nicht nur Muslime Platz, sondern auch Menschen, die andere Glaubensrichtungen haben. Also auch Christen, Jesiden, Tscherkessen, Araber, weil die Kurden ja eigentlich vor allem diesen räumlichen Anspruch auch haben, den sie jetzt auch geltend gemacht haben. Und auch ist interessant zu sehen, dass der Anteil der Frauen, die in der YPG kämpfen, rund ein Drittel sein soll. Das kann man auch auf einigen Bildern sehen. Das ist auch im Gegensatz zu anderen Gruppierungen was Spannendes.
Und dann gibt es noch die syrische Nationalarmee, SNA. Die werden von der Türkei unterstützt und das ist eigentlich ein irreführender Name. Die hat nämlich nichts mit der Regierung zu tun, sondern ist selbst ein Zusammenschluss mehrerer Rebellengruppen, die auch militärisch von der Türkei ausgerüstet werden. Und zwar konzentrieren die sich nach dem Fall von Aleppo auf Angriffe gegen die kurdischen Milizionäre im Norden Syriens. Und das ist halt auch, warum die Türkei die unterstützt, weil die möchten nicht, dass die Kurden an Einfluss gewinnen und da vielleicht noch größer werden, gerade direkt im Süden an der Grenze von ihrem Land. Dann hatten wir ja gesagt, dass die HTS sozusagen sich aus der Al-Nusra-Front, einer Terrororganisation, hervorgegangen ist. Die kämpften immer gegen die Regierung von den Assads, aber auch gegen Teile der Freien Syrischen Armee. Die haben sich kleinen islamistischen Gruppen zusammengeschlossen. So eines der größten Ziele war das Assad-Regime zu beseitigen und eines am Salafismus orientierten sunnitischen islamischen Staates in Syrien. Letztendlich eines Kalifats. Vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird die Nusra-Front als Terrororganisation eingestuft. Okay, Leute, ich muss wirklich sagen, also es ist einfach jetzt auch, finde ich manchmal ein bisschen kritisch. Es ist so kompliziert, es ist so komplex. Also es gibt dann noch die Freie Syrische Armee, FSA, dann die Syrisch-Islamische Front, natürlich auch noch den Islamischen Staat, das Oppositionsbündnis, der Syrische Nationalrat, die Nationalkoalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte. Die jetzt alle zu erklären, bringt nicht so viel, aber ich glaube, dass das auch so schwierig ist, da auch durchzublicken.
Daran sieht man ja auch, durch die Verwerfungen auch innerhalb der Opposition und verschiedenste Interessen und Gruppen, die da auch gegeneinander agieren, dass das natürlich für die internationalen Partner dann gut war einzusteigen und dass diese einzelnen Gruppierungen natürlich auch angewiesen waren auf die Hilfe von größeren internationalen Akteuren, was eben nicht für mehr Frieden gesorgt hatte, sondern nur für mehr Einflussnahme und mehr Gewalt und mehr Waffen. Also es wurde ja auch ein Stellvertreterkrieg genannt, dass eben stellvertretend innerstaatlich gekämpft wurde für die Interessen eigentlich der großen Spieler außenrum.
Ja, also ich denke mir mal, das, was du gesagt hast, macht ja deutlich, das, was jetzt auch so schwierig ist. Deswegen fand ich es eigentlich unverantwortlich, als dann direkt nach dem Sturz dann hier schon Kräfte waren, ja, die sollen jetzt alle schnell zurückkehren, wo ich mir denke, so jetzt muss man erstmal warten, was passiert. Man muss ja wirklich sagen, Das sind ja militärische Auseinandersetzungen, das sind kriegerische Auseinandersetzungen, wo einfach mit Gewalt Interessen durchgesetzt werden. Und wenn man jetzt auch sieht, aktuell, ne, die von der Türkei unterstützten Gruppen, die dann die Kurdenmilizen angreifen, natürlich sind auch noch Gruppen von IS auch noch aktiv und sind auch noch im Land. Also da sind so viele Gruppen aktiv und jeder wird jetzt dieses Machtvakuum vielleicht auch für sich nutzen wollen. Das heißt, Syrien steht da vor einer gewaltigen Aufgabe und man weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Und wenn man sieht, was damals nach dem Sturz von Gaddafi in Libyen, ne, oder Saddam Hussein im Irak passiert ist, da sind die Staaten ja zerfallen und ganz viele Gruppen haben da um die Vorherrschaft sich bemüht und immer leidet dann die Zivilbevölkerung unter solchen militärischen Auseinandersetzungen. Das, denke ich mir, wird jetzt einfach die große Herausforderung sein, wie es dann weitergeht.
Ja, zumal Syrien jetzt ja auch jahrelangen Krieg hinter sich hat. Es ist kein Land, in dem eine gute Infrastruktur jetzt aktuell herrscht, in dem es Ressourcen gibt. Also, wie du sagst, ich finde es auch unverantwortlich, jetzt schon darüber zu sprechen, Menschen wieder zurückzusenden, weil es ist gerade kein intaktes Land, vor allem nicht für Menschen, die hier jetzt gerade anfangen konnten, Fuß zu fassen. Es ist kein Land, wo man jetzt hingeht und direkt wieder einen Job finden kann oder sich was aufbauen kann. Es war ein unglaublich fortschrittliches Land, was jetzt echt viel Zerstörung erfahren hat in den letzten Jahren. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage, ob der Aufbau gelingen kann mit der HTS, weil eigentlich war die HTS ja gar nicht so groß in den letzten Jahren und hat jetzt einfach wirklich strategisch schnell und wirksam gehandelt. Aber es ist die Frage, Idlib ist ein kleiner Ort gewesen, aber ganz Syrien ist nochmal eine andere Herausforderung.
Es gibt einfach viele Minderheiten. Es ist ein sehr diverses, vielfältiges Land. Jetzt daraus etwas zu schaffen, was diese Vielfalt auch widerspiegelt, auch politisch widerspiegelt, ist sicher eine große Herausforderung. Ein Thema, was wir überhaupt noch nicht thematisiert haben, ist auch die Frauenrechte zu bewahren. Das sind so Themen, die ja auch nicht an die Oberfläche kommen. Also während des Assad-Regimes und mit den verschiedenen Terrorgruppen und so waren es ja vor allem auch die Frauen, die da krass zu leiden hatten. Es sind einfach auch sehr, sehr, sehr viele Frauen in den Gefängnissen gelandet. Vergewaltigungen haben sie erlebt und Ähnliches. Und das Problem ist, dass sie dann oft gar nicht zu ihren Familien zurückkommen konnten, weil sie sozusagen dann Schande über die Familie bringen. Das sind so Themen, die überhaupt noch nicht diskutiert worden sind. Und auch gerade wenn so Freiräume entstehen, wo einfach auch viel Gewalt herrscht, dann schlägt es auch sehr häufig in sexuelle Gewalt um. Wie das da aussieht und wie das da weitergeht, steht auch noch in den Sternen. Und welche Rolle sollen Frauen im neuen Syrien erhalten? Also was jetzt aber wunderschön ist, und damit will ich eigentlich auch enden, ist, dass einfach die Leute so unendlich befreit sind. Also wenn du jetzt aktuell Berichte hörst, ist einfach ein Satz, der immer wieder fällt: Ich kann jetzt reden, ich kann jetzt sprechen, ich kann jetzt sagen, ich kann da sein. Und auch viel von dieser Angst ist auch weg. Natürlich auch sehr viel Unsicherheiten, wie geht's jetzt weiter? Aber dieses große Glück, ich kann jetzt einfach reden, ich kann meine Meinung sagen, ich kann auf die Straße gehen, was das für ein unglaublich großes Glück ist. Aus eigener Kraft haben die das Regime Assad gestürzt. Also es waren jetzt nicht die Kräfte von außen, die Assad abgeschafft haben, sondern es waren Kräfte jetzt von innen, die den Sturz herbeigeführt haben.
Ja, wie du sagst, ich glaube, es folgen viele Herausforderungen, auch eben, wie wird es auch mit den Gefangenen, die jetzt noch lange Kriegsgefangene waren, sowohl internationale als auch nationale Gefangene. Es werden jetzt viele Dinge passieren und gleichzeitig ist es auf jeden Fall ein großer Schritt, ein historischer Moment, zu sagen, okay, wir haben diese lange Dynastie ja eigentlich jetzt hinter uns, sind in einem Umbruch, der auch viele Gefahren mit sich bringt, weil die HTS, die eben auch eine sehr islamistisch geprägte Gruppierung ist und jetzt mit den Kurs lenken möchte, kann eben auch im Bezug auf Frauen und Rechte von Frauen viele Entscheidungen treffen, die gut oder fatal sein könnten. Aber was ich jetzt auch gemerkt habe von Menschen, mit denen ich Kontakt habe, von Freunden, Freundinnen aus Syrien, die halt auch einfach mir gesagt haben, boah, ne, mein Land ist frei, dass das erstmal schon mal so ein großer Schritt ist zu sagen, davor war ja diese Assad-Familie, auch generell die Aleviten, diese kleine Minderheit mit großem Einfluss. Und das Volk war wirtschaftlich eine kleine Minderheit, aber von ihren Interessen her die große Mehrheit. Und jetzt zu sagen, wir, das Volk Syriens, haben uns durchgesetzt, ich glaube, es ist auf jeden Fall was sehr Selbstermächtigendes. Und ich freue mich auf jeden Fall für alle, die da jetzt Freiheit erfahren und Selbstwirksamkeit erfahren. Aber ja, bin auch gespannt und weiterhin skeptisch, wie es weitergeht.
Und auch, wie es mit den Geflüchteten, die hier jetzt leben, umgeht. Also aktuell ist ja ein totaler Stopp der Bearbeitung der Asylanträge aus Syrien. Diese fast Millionen von Syrern, die jetzt hier leben, was jetzt passiert. Einige haben ja jetzt auch schon die deutsche Staatsbürgerschaft. Ehrenamtliche von uns haben jetzt den deutschen Pass und wollen auch hier bleiben. Und ich glaube, auch gerade wenn Leute einfach schon 2015 gekommen sind, dann leben die jetzt schon 10 Jahre hier, die Kinder in der Schule arbeiten, sozusagen sich hier was aufgebaut. Jetzt in ein Land zurückzukehren, wo einfach viel zerstört ist, ist auch eine ungewisse Zukunft.
Ja.
Aber ich hoffe wirklich, dass Leute, die dort Entscheidungen treffen, einfach die richtigen Entscheidungen treffen, dass Menschen wieder in Frieden und in Sicherheit leben können. Und dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich in dieser Vielfalt friedvoll miteinander zu leben und einfach ja auch zur wirtschaftlichen Stärke wiederzufinden. Syrien hatte ja ein ganz tolles Bildungssystem, die hatten ein gutes Gesundheitssystem, die waren wirtschaftlich erfolgreich. All diese Kraft steckt ja noch in den Menschen und ist da. Ja, also ich wünsche mir einfach, nicht nur für meine ganzen syrischen Freunde und Freundinnen, ja, dass das Land wieder aufblüht und einen Weg findet, wirklich gut und in Frieden dort leben zu können.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche mir auch, dass auch wir als Teil davon und generell die internationalen Akteure, also die Einflussnahme, die jetzt der Westen und andere Teile der Welt da haben, dass sie sich nicht destruktiv dann gegen diesen Umbruch wendet, sondern wirklich nicht nur eigene geopolitische Interessen umsetzen möchte, sondern wirklich auch den Menschen mal eine Möglichkeit gibt, Sicherheit zu erfahren und in ihrem Land leben zu dürfen. Ich meine, man merkt ja auch, wie jetzt schon, dass teilweise in Pressekonferenzen, ich meine, bei uns steht jetzt der Wahlkampf an für die Neuwahlen. Es ist ein spannendes Thema, was da auch aufgegriffen werden kann. Und ich hoffe, dass wir das im guten Sinne aufgreifen und unterstützen wollen am Aufbau und auch die Menschen, die hier sind, weiterhin unterstützen.
Also da kann ich schon mal für uns sprechen. Also wir machen da weiter, wo wir jetzt die ganze Zeit da sind und hoffen einfach, Menschen dabei zu unterstützen, hier gut anzukommen, hier gut zu leben und hier positive Erfahrungen zu machen. Challenge. 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 Ja, und da haben wir noch ein paar Challenges für euch vorbereitet. Nämlich nutzt jetzt einfach die Gelegenheit, mit Menschen, die aus Syrien kommen, zu reden und einfach ihre Perspektive zu erfahren, von ihren Erfahrungen zu erfahren. Weil wir haben bei den Recherchen gemerkt, wow, es ist so kompliziert, es ist so komplex, es ist so schwierig. Ich glaube, was einen erden kann, ist einfach so persönliche Gespräche mit Menschen.
Auf jeden Fall. Und auch den Mut zu behalten, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Für uns war es, wie gesagt, nicht leicht. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es war auch nicht immer so absolut flüssig. Aber wir wollen es versuchen. Wir wollen uns an die Themen ranwagen und informiert bleiben. Also informiert euch weiter, bleibt up to date und ja, diskutiert gerne untereinander, hinterfragt. Aber ja, traut euch auch, vielleicht Fehler zu machen und nicht alles perfekt zu wissen. Das ist besser, als die Augen zu verschließen und zu sagen, es wird mir zu viel. Also bleibt informiert.
Die dritte Challenge, die wir euch vorbereitet haben, ist, in unseren Shownotes findet ihr Hinweise für Filme. Schaut euch einfach mal vielleicht einen dieser Filme an, um wirklich ein bisschen besser vielleicht einfach durch das Sehen ein Gespür dafür zu bekommen, was diesen Konflikt ausmacht und auch vielleicht, was es für Syrer bedeutet, aus einem Land zu kommen, das einfach jetzt wirklich so viele Jahrzehnte gelitten hat. Und dann wollen wir euch auch darauf hinweisen, was jetzt die nächste Folge ist. Wir haben nämlich getauscht und unsere nächste Folge beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Tierwohl.
Da passieren auch schlimme Sachen. Es ist ein ganz anderes Thema. Ich werde wieder mit Petit moderieren beim nächsten Mal.
Okay, damit ihr einfach auch selber die Gelegenheit habt, euch nochmal vertiefter zu informieren, könnt ihr in unseren Shownotes nachschauen. Da haben wir die ganzen Links auch gesammelt von den Informationen, die wir herangezogen haben. Wenn ihr das Ganze kommentieren wollt, schreibt bitte eine E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder hinterlasst einen Kommentar in unserem Instagram-Account. Und damit sind wir auch am Ende unserer sehr komplexen und sehr komplizierten Folge. Und es bleibt uns nur zu sagen:
Tschüss
und bleibt wach!